Was wäre, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass dieses Jahr noch so ein richtig krasses Spiel auf uns wartet? Die Rede ist nicht von GTA 6 und auch nicht von Barbie Rewind, das auch im November rauskommt. Die Rede ist von einem Dark Fantasy Spiel, auf das ich mich persönlich sehr freue. Und seit der Ankündigung wird irgendwie so, ich freue mich einfach wahnsinnig auf dieses Spiel und so eine Vorfreude wurde gesteigert seit der Ankündigung. Und doch haben dieses Spiel nicht so viele Leute irgendwie auf dem Radar. Wenn man sich mal die Suchanfragen zu diesem jenem Spiel, vielleicht könnt ihr mitraten, anschaut, dann sind es so 200 bis 6000 Suchanfragen im Monat, was jetzt nicht sonderlich viel ist. Aber durch dieses Dark Fantasy Setting mit der düsteren Atmosphäre, angesiedelt im 14. Jahrhundert in Rumänien und besiedelt mit Vampiren. Also besser kann es doch gar nicht werden, wenn ihr mich fragt. Die Frage, die Rede ist natürlich von Blood of Dawnwalker, das dieses Jahr noch am 3. September erscheinen soll und von ehemaligen Witcher 3 Entwicklern ist. Das hört sich doch schon mal nach einer tollen Prämisse an, wenn ihr mich fragt. Und über dieses Spiel wollen wir jetzt mit euch reden. Und wer ist wir? Mit mir hier zusammen im Studio sitzt Tillmann von der GameStar. Schön, dass du da bist.
Hi.
Ich freue mich sehr, dich hier heute im Studio zu haben und mit dir über dieses wundervolle Spiel zu reden. Mit dazugeschaltet remote ist doch die wunderbare Holla, die Waldfee. Schön, dass du auch da bist.
Hi.
Hallo. Immer wieder schön, dich hier dabei zu haben. Ey, ich freue mich sehr.
Danke, danke für die Einladung.
Wir reden jetzt eben über ein Spiel, wie ich es gerade schon erwähnt habe, auf das ich mich persönlich sehr freue, das aber gerade noch so ein bisschen eben unter den Radar fliegt. Tillmann, wirst du vielleicht mal ganz kurz einfach sagen, was für ein Studio sitzt denn hinter Blood of Dawnwalker und was erwartet uns da?
Also das Studio heißt Rebel Wars. Das ist ein relativ kleines Studio. Insgesamt so 160 Leute sind es. Und die bestehen eben zu einem Teil auf jeden Fall aus ehemaligen Witcher-Entwicklern. Der Studiochef und Mitgründer von dem Studio war der Game Director bei Witcher 3 und auch Cyberpunk. Und die sind eben ein kleines Studio, das gerne Story-Spiele machen möchte, das aber mit dieser, also CD Projekt ist ja sehr gewachsen nach Witcher 3, nach dem Riesenerfolg. Und ihnen war das Studio dann irgendwann zu groß und sie wollten mehr diese familiäre Arbeitsweise und haben dann gesagt, wir gründen jetzt unser eigenes kleines Studio und machen da Rollenspiele.
Genau, das ist der Hintergrund zu diesem Spiel. Und jetzt sitzen wir hier, klar, wir sitzen jetzt hier zusammen, weil wir gerne über dieses Spiel jetzt erstmal mit euch quatschen wollen. Aber es gab ja auch ein Event, bei dem ihr beide wart. Holla, was war das denn für ein Event und was konntest du da erleben?
Ich war bei ungefähr 38 Grad Außentemperatur in einem Gewölbekeller und durfte The Blood of Dawnwalker anspielen tatsächlich mit einigen anderen Leuten. In dem Gewölbekeller war es tatsächlich mit Jacke und Hose sehr kalt. Ich fror tatsächlich auch.
Immerhin während des Abkühlung bekommen.
Das ist total verrückt gewesen. Und da durften wir das Spiel anspielen und es war sehr, sehr cool. Es ist super atmosphärisch, super krasses RPG und ich bin sehr gespannt, heute mit euch darüber zu reden.
Wie lange konntest du denn das Spiel jetzt spielen, Tillmann? Und was hast du da erlebt?
Ungefähr 4 Stunden. Ich war übrigens auch in diesem Gewölbekeller und ich habe vergessen, dass es da kalt ist. Und saß nur mit kurzer Hose und T-Shirt drin. Es war ein bisschen kühl, aber also das ist aber auch nicht eigentlich das Thema. Ich durfte 4 Stunden spielen. Das war der Prolog, der gesamte Prolog vom Spiel. Und am Ende hatte man noch die Gelegenheit, sich in einem kleinen Teil von der Open World umzugucken, weil ich sehr lange für den Prolog gebraucht habe, habe ich aber nur sehr wenig von diesem kleinen Open-World-Teil gesehen.
Wie ist es denn? Also das Spiel wirbt ja auch so ein bisschen damit, dass man ganz viele Entscheidungen treffen kann und sich diese Entscheidungen auch auswirken auf den weiteren Spielverlauf. Konntest du, Holla, denn jetzt in diesem Prolog schon Entscheidungen treffen, die sich irgendwie ausgewirkt haben?
Ja, absolut. Also auch wenn man sich dann später unterhalten hat mit den anderen Teilnehmern, wie sich Leute entschieden haben, wie Leute gequestet haben, ist total verrückt, wie verschieden tatsächlich Sachen ausgegangen sind. Es gab eine Sidequest, wo man eben für das Leben oder den Tod einer Frau verantwortlich war, je nachdem, wie überzeugend man war, wie nett man war und ob man das alles überhaupt aufgeklärt hat, ist diese Frau aufgeknüpft worden oder eben nicht.
Also es hört sich ja schon mal gut an, dass man da alleine schon im Prolog so ein paar Abzweigungen gemerkt hat. Wie ist es denn eben durch diese Story-Einführung in dem Spiel? Fühlt sich der Einstieg durch die vielen Quests irgendwie pacing-technisch richtig an oder war das irgendwie zu langsam oder zu schnell schon von der Erzählung? Was würdest du sagen, Tillmann?
Ich finde, das haben sie schon ganz geschickt gemacht, würde ich sagen, weil man kommt halt in das Spiel und der Story-Einstieg ist, dass am Abend diese Blutmesse ist mit den Vampiren, wo alle hingehen müssen und ihr Blut spenden. Aber allerdings nicht so ganz freiwillig. Und man hat halt wirklich diesen Tag Zeit und bekommt eine Aufgabe mit, Heilkräuter für die eigene Mutter zu besorgen. Und wenn man einfach nur auch zu dieser Aufgabe geht, dann bekommt man ganz organisch auch so ein paar andere Sachen mit, die in dem Dorf gerade passieren und die man eben auch machen kann. Und dann vergeht eben langsam der Tag mit jeder Quest. Und am Abend ist dann eben diese Blutmesse. Es fühlt sich eigentlich ganz richtig an, finde ich. Also das haben sie schon ganz geschickt gemacht.
Hattest du da ein ähnliches Gefühl, Roller?
Ja, also sehr. Also man konnte, wie gesagt, von jedem Charakter so ein bisschen die Story auch beeinflussen. Ich glaube sogar auch von dem Hauptcharakter, von der Mutter, konnte man Leben und Tod wiederum entscheiden. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe ein bisschen verkackt, die Quest. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man sie wohl retten kann und Beweis, ob man vielleicht später rettbar ist und so. Darüber schwiegen die Entwickler dann auch.
Also meiner Mutter, also Coens Mutter, ging es bei mir sehr gut danach. Also, naja. Ah. Aber sie war nicht tot.
Ja. Ja. Meine Mutter war, also Coens Mutter war nicht mehr so lebendig.
Das ist sehr wichtig, leider, dass ihr die Ergänzung übermacht, Coens Mutter. Das ist schon wichtig.
Ja, ich habe leider nicht so ganz beim Rezept aufgepasst bei den Kräutern.
Ja, das ist aber auch echt fies. Weil sie gibt dir einen Zettel mit dem Rezept mit, aber in der Cutscene, wo du das Zeug brauchst, darfst du dann nicht mehr auf das Rezept schauen. Das ist schon ein bisschen gemein.
Mm, oh, ja. Das ist ja richtig.
Ich habe es mir zufällig gemerkt.
Denn sie erzählt halt was von 2 Tagen und dass man das in 2 Tagen nochmal nehmen soll, morgens, abends, wie sagst, und dann dachte ich ja 2, ne?
Ja.
Das ist so richtig gemein, wenn man als Schüler damals die Lehrerin gefragt hat, ja, ob das am Ende noch abgefragt wird, so nach dem Motto.
Ja,
genau, das ist diese Quest.
Das war leider prüfungsrelevant.
Das war richtig prüfungsrelevant. Ja. jetzt konntet ihr natürlich nur den Prolog spielen. Klar, das ist jetzt ein kleiner Bestandteil von diesem Spiel. Das Spiel soll ja irgendwie 50 bis 75 Stunden lang gehen, also doch ein Weilchen, würde ich mal sagen. Und wenn ihr beide jetzt diesen Prolog mit 4 Stunden eben gespielt habt, ist es nur ein kleiner Teil. Aber konntet ihr in dieser Welt schon irgendwie sowas feststellen? Wir haben ja schon gesagt, das ist von ehemaligen Witcher 3-Entwicklern. Wie man es eben aus Witcher 3 kennt, ein Fragezeichen nach dem anderen, ganz viele Aktivitäten vollgeblastet irgendwie in der Welt. Konntet ihr sowas auch erleben, Tillmann?
Also vorneweg, die Entwickler haben gemeint, bevor wir das gespielt haben, ja, dieser Prolog ist zwar nur der Prolog, aber das soll den Rest des Spiels widerspiegeln. Also es soll im Prolog genauso funktionieren wie im Rest des Spiels. Und ich fand, im Prolog ist die Welt schon sehr gut gefüllt. Also, da, ich meine, man hat ja auch nicht mal Zeit, alles zu machen in dem Prolog. Und man kann schon an jeder Ecke eigentlich eine kleine Quest, eine kleine Geschichte. Irgendwo habe ich auch einen Schatz entdeckt, der da irgendwo versteckt war. Eine Schatzkarte gibt es auch zu finden. Also es gibt, ich würde sagen, bestimmt gibt es dann 1 Dutzend Quests in diesem Prolog, die man finden könnte. Man kann dann vielleicht nur 2/3 davon machen, aber das fühlt sich schon sehr voll an und nach sehr viel zu tun und eben auch kleine Geschichten. Und sie wollen auch von der Art der Geschichten so ein bisschen persönliche Schicksale beleuchten, schwere Entscheidungen und eben auch nicht reines Gut und Böse, Schwarz-Weiß-Malerei, sondern man hat dann zum Beispiel so einen Soldaten von den Vampiren, der dann aber eigentlich super nett ist und einen von dem anderen Soldaten schützt. Also, es fühlt sich schon ein bisschen witcherig an, sage ich mal.
Hattest du ein ähnliches Gefühl, Holler?
Ja, absolut. Also, das ist von der Atmosphäre auf jeden Fall sehr Richtung Witcher und Skyrim und so weiter. Dass man viel zu tun hat, dass man viel abgeholt wird, dass es sehr atmosphärisch ist, super immersiv auch. Aber eben auch ein super, super geiles Kampfsystem. Das ist, ich habe Witcher tatsächlich nicht weiter als 4 Stunden gespielt, Schande über mich. Weil Witcher 3 für mich so ein schwammiges, input-laggiges System hatte, dass ich das nicht spielen konnte. Ich bin ein sehr großer Fan von Souls-Games, wo das sehr genau auch teilweise ist. Und das hast du in Blood of the Dawnwalker halt auch. Das ist halt wirklich unfassbar, unfassbar grandioses Kampfsystem hat, was sehr tryhardig auch werden kann, wenn man das möchte.
Lass uns doch mal direkt beim Kampfsystem bleiben, jetzt wo du es angesprochen hast. Es ist ja, man hat es ja im Vorhinein schon mitbekommen, dass man irgendwie dahin schlagen muss, wo die Person eben selbst hinschlagt oder da blocken muss, wo die Richtung eben des Gegners geht. Hat dir das gefallen jetzt in diesem Prolog, wenn du schon sagst, du bist eigentlich gerne am Tryharden in Souls-like spielen?
Ja, also ich habe es auf schwer gespielt, nicht auf super duper schwer, aber auf schwer. Bei super duper schwer ist der einzige Unterschied, glaube ich, dass nicht mehr angezeigt wird mit Markern, von wo sie schlagen, sondern man muss auf die Animation achten. Aber auf schwer war schon herausfordernd, ich bin jetzt vielleicht ein, zweimal gestorben so. Ging aber. Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch einfach die Richtungen zu parryen und sowas und da wirklich sehr viel rein zu investieren. Und dann auch mit später Skilltrees und sowas, da ist das, glaube ich, sehr krass ausbaufähig auch.
Wie gefällt dir das Kampfsystem bisher und auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du gespielt? Weil ich gerade schon im Chat die Frage bekommen habe, gibt es denn verschiedene Schwierigkeitsgrade?
Es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Mhm. Man kann aber auch ein bisschen kleinteiliger anpassen, also eigentlich sehr kleinteilig. Man kann zum Beispiel anpassen, ob man ob sich die Zeit verlangsamen soll, wenn man einen perfekten Block ausführt, ob eben diese Richtungen angezeigt werden sollen, aus denen die Gegner schlagen. Also da kann man sehr viel machen. Ich habe auf normal gespielt, weil ich nicht so ein Souls-like-Fan bin und nicht so krass drauf. Aber mir hat es auch sehr gut gefallen, weil ich finde es dadurch, dass man schon einfach nicht nur dieses, okay, du musst halt perfekt blocken oder ausweichen macht, sondern das mit den Richtungen drin hat, was wie man es ja auch schon ein bisschen aus Kingdom Come zum Beispiel kennt. Mhm. Hat das einfach schon mal was ein bisschen Einzigartiges und es hat mir auch Spaß gemacht, so ein bisschen das zu lernen, da halt in die richtige Richtung zu blocken. Beim Schlagen habe ich es noch nicht so ganz gemacht, da habe ich meistens einfach nur draufgehaut. Aber beim Blocken habe ich das dann schon langsam gelernt, das hat Spaß gemacht. Ist auch echt herausfordernd, weil die Gegner lassen, also man sieht es auch gerade ein bisschen im Gameplay, die Gegner greifen zwar jetzt nicht alle gleichzeitig an, aber sie lassen einem auch nicht wirklich eine Pause. Und da kann man nicht einfach reinmarschieren. Also wenn man gegen vier oder so Gegner kämpft, muss man schon aufpassen. Und wenn man nicht so gut ist, dann stirbt man auch schnell.
Was ja, also ein Abhauen ist auch, abhauen kann man auch nicht.
Aber man kann nicht so den Rückzieher machen oder so?
Ist schwierig. Die Kamera ist dann schon sehr fokussiert darauf, dass du jetzt angegriffen wirst von allen Seiten. Und es ist, also ich habe es bisher nicht geschafft, wegzukommen. Das Kämpfen.
Okay, ich habe auch nur für einen Kumpel gefragt, also ich würde natürlich nie irgendwie den Rückzieher oder so machen. Nee, absolut nicht. Aber es gibt dann eben, also es gibt normal, hast du gesagt, auch Holla hat auf schwer gespielt. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwie einen Geschichtsmodus und einen Albtraummodus oder so, wie man es kennt aus solchen Spielen, oder?
Sowas in der Art, ich weiß es nicht den genauen Namen, aber.
Der schwierigste hieß Duelland, das weiß ich noch.
Okay. Wisst ihr denn zufällig auch bei diesen Schwierigkeitsgraden, du hast es schon ein bisschen angedeutet, Tillmann, wie die sich unterscheiden? Also ist es dann ein Ding, dass die Gegner zum Beispiel mehr aushalten oder dass man selbst weniger Schaden macht? Wie ist das bei den Schwierigkeitsgraden?
Also wenn ich mich recht erinnere, war es beim höchsten Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall so, dass dann man selber weniger aushält, die Gegner aber auch, was ich grundsätzlich gut finde, weil ich hasse es, wenn Spiele einfach sagen, ja, wenn du schwerer spielst, dann sind die Gegner halt Bullet Sponges, also oder Schwert Sponges, keine Ahnung, und halten halt einfach super viel aus und du bist immer noch genauso schwach. Finde ich lame, da finde ich den Ansatz besser.
Wir hatten im Chat auch schon die Frage, auf was für einer Hardware ihr gespielt habt. Und da würde ich die Frage mal ein bisschen erweitern. Gab es denn irgendwie technische Schwierigkeiten, die ihr bemerkt habt, während ihr gespielt habt? Holla.
Ich hatte ein, zwei Bugs tatsächlich. Es gab so einen Schattenschritt, mit dem konnte man so ein Stück nach vorne porten, so Abgründe drüber und so. Und da bin ich manchmal noch irgendwie 2, 3 Steps nach vorne gelaufen. Irgendwie eigenartigerweise hatte ich da große Probleme, stehen zu bleiben. Bei anderen waren das wohl nicht so, mit denen ich geredet habe, aber ich hatte da auch Probleme mit. Ich weiß nicht, vielleicht war auch mein Controller so ein bisschen, dass er nach vorne noch so ein Stück ging. Aber Performance an sich war gut. Es waren aber auch richtig ordentliche Rechner dort vor Ort und da waren wirklich alles einwandfrei von der Technik. Ich glaube, da waren 50, 80 und sowas drin. Also da kann man jetzt nicht wirklich groß sagen, ob es auch einem schlechten Rechner genauso gut läuft.
Da werden wir euch dann natürlich nochmal näher drüber berichten, sobald wir irgendwie das Spiel auch testen können und auf unseren heimischen PCs auf Leib und Nieren quasi testen können. Hattest du irgendwelche Bugs jetzt bei dem Prolog-Anspiel-Event?
Mir ist tatsächlich nichts groß aufgefallen. Mhm. Also auch keine Performance-Probleme. Laut den Systemanforderungen, die jetzt mit der Preview auch kamen, sind sie auch gar nicht so hoch tatsächlich. Also ich glaube, empfohlen ist nur eine RTX 4060, was ja noch geht, sage ich mal. Und auch nicht so ein starker Prozessor und ich glaube 16 GB RAM. Also hält sich offenbar noch in Grenzen, aber wie gesagt, wir haben natürlich nur auf richtigen High-End-Rechnern gespielt. Mhm.
Und ihr, habt ihr beide mit Controller gespielt?
Ich habe mit Maus und Tastatur gespielt. Ich bin Controller-Krüppel.
Wie war so das Erlebnis mit Maus und Tastatur? War gut von der Steuerung her?
Doch, funktioniert gut. Die Auswahl von den Fähigkeiten fand ich ein bisschen unintuitiv. Die muss man aus so einem Radialmenü da rauspicken. Das fand ich nicht super gelungen, aber sonst hat sich's gut gesteuert und gespielt, würde ich sagen.
War es bei dir ähnlich, Holla, mit Controller auf der anderen Seite?
Ja, also das Radialmenü ist ja für Controller einwandfrei. Ist ja wahrscheinlich einfach Controller First einfach gebaut worden und dadurch, dass ich es halt so ein bisschen schwieriger und so ein bisschen auf das Kampfsystem ausgespielt wurde, habe ich dann halt auch einen Controller genommen. Normalerweise nehme ich auch eher Maus und Tastatur. Aber ich fand eine Steuerung wirklich einwandfrei. Es gab auch so ein Quick-Menü für direkt auf die Karte zu kommen und so. Das fand ich ganz geil. Also wirklich so Quality-of-Life-Sachen sind da auch mit drin, die mir das auch echt angenehm auch gemacht haben zum Spielen.
Gab es denn noch weitere Quality-of-Life Sachen, die euch sehr gefallen haben, Tillmann? Das ist jetzt natürlich super zufällig, dass du es angesprochen hast, Holla, richtig gut, aber Tillmann und ich
haben davor noch drüber geredet. Es gibt zwei großartige Features, die ich unbedingt erwähnen muss, damit die Welt es weiß. Es gibt, wenn man Bücher liest, dann wird im Inventar angezeigt, dieses Buch hast du bereits gelesen. Super.
Das ist so gut.
Sollte jedes Spiel haben.
Ja.
Und wenn man hinter einem NPC in einer Quest hinterherläuft, dann läuft man genauso schnell wie der NPC. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass es diese Technologie schon gibt?
Ja, das war krass. Man rann so und der NPC ist mitgerannt.
Das ist so krass. Dass man sich über sowas freut, ist eigentlich crazy, aber es ist so ein gutes Feature einfach. Gab es für dich irgendwelche Sachen, Holla, die du jetzt besonders hervorheben willst, weil sie dir so gut gefallen haben?
Auch nicht mehr unbedingt. Also tatsächlich. Und das Einzige, ich hatte einmal kurz sogar tatsächlich ein Problem, und zwar als man dann die Klauen bekommen hat, dass man jetzt nicht mehr nur mit Schwert kämpft, sondern nachts halt eben auch als Vampir, hatte ich das Problem, dass ich dann auch einmal, dann war es wieder Tag und ich war so, wieso boxe ich denn jetzt nur, wo ist denn mein Schwert, wie kann ich das denn jetzt wieder ausrüsten? Also mein Schwert ist ausgerüstet, aber ich kann es nicht mehr ziehen. Da hatte ich kleinere Probleme, aber ich glaube, da werden sie doch eine Einblendung machen oder sowas.
Jetzt haben wir ja gerade schon über so ein paar negative Punkte auch geredet. Tillmann, du meintest, dass das Spiel ja eigentlich größtenteils schon fertig ist und sie jetzt bis zum Launch am 3. September eben noch so ein paar Problemchen fixen. Glaubst du, dass das Spiel bis dahin denn gut aufgestellt sein wird?
Also ich denke schon, wie gesagt, also technisch hat es einen runden Eindruck gemacht beim Anspielen und wirkte fertig. Also es ist, also man merkt dem Spiel schon an, dass es jetzt nicht von den Riesenstudio mit 1000 Mitarbeitern ist und es fühlt sich manchmal minimal clunky an, würde ich sagen, und die Gesichtsanimationen sind jetzt auch nicht der absolute Höhepunkt, aber grundsätzlich finde ich, ist das Spiel in einem guten Zustand, also das, was ich bisher gesehen habe, wir waren natürlich jetzt noch nicht wirklich in der Open World unterwegs und haben irgendwie lange Questketten angefangen oder was weiß ich.
Ja. Ich habe im Chat auch schon die Frage hier bei uns gelesen, nämlich wie waren die Dialoge eigentlich Gesichtsanimationen? Gut, hast du die Gesichtsanimation ähnlich wahrgenommen, Holla?
Ja, die war jetzt nicht irgendwie besonders krass animiert. Ich glaube, manchmal waren sie auch sehr wenig animiert und sowas, aber das ist jetzt nichts, worauf ich so super großen Wert legen würde tatsächlich. Also dafür, dass man halt wirklich so viele verschiedene Wege hat, wie man Sachen lösen kann und wie verschiedene Charaktere auf einen dann eben auch reagieren. Ich hatte zum Beispiel das Ding, ich war super nett zu dem einen Soldaten, den Vampiren, und habe dann später die Zeit vergessen, habe noch einen Schatz ausgraben wollen. Und dann so, ja, okay, dann komme ich halt zu spät, aber ist ja nicht so schlimm. Andere haben gesagt, sie haben übelsten Ärger bekommen und sind da hingeschleppt worden zu dieser Messe, und der Soldat war so, ah ja, hey, du bist übrigens zu spät, und ich so, ah Mist, ne, und dann hat er mich da einfach, ich begleite dich dahin, so, und dann war super freundlich, und war so genial. Ja, das also, war schon sehr cool.
Es ist schon sehr cool, jetzt mit euch beiden zu reden, die ja beide die gleiche Sequenz von dem Spiel gespielt haben und dann doch so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Das zeigt ja schon, wie viel in diesem Spiel wahrscheinlich noch stecken wird und wie viel Wiederspielwert das auch haben wird. Gab es denn irgendwas in dieser Prolog-Szene, was ihr jetzt gerade besonders hervorheben wollt, weil es euch so gut gefallen hat oder eben nicht gut gefallen hat, Tillmann?
Also mir hat eine Quest sehr gut gefallen, möchte ich sagen. Da ging es darum, war eigentlich recht simpel, man soll, jemandes Bruder ist verschwunden. Schön übrigens auch, der Typ, der einem die Quest gibt, gibt auch eine Erklärung, warum man das nicht selbst machen kann und einfach einen random Typ losschickt. Der sagt nämlich, okay, ich muss das Getreide ernten, das verschmilzt sonst, weil morgen Regen kommt, fair. Und dann sucht man halt nach seinem Bruder, macht da so, ist, man hat quasi die Hexersinne aus Witcher 3, sucht so ein bisschen nach seinen Spuren, stellt dann fest, okay, der ist in irgendeine Höhle gefallen, dumm gelaufen. Wenn man übrigens zu spät kommt, dann ist er einfach schon tot. Da sieht man ihn gerade. Wenn man früh genug ist, dann kann man ihn retten. Und dann kommt man von dieser Höhle aus in so ein altes Grab von irgendeiner Vorgängerzivilisation, einer geheimnisvollen.
Oh.
Und kann dann in diesem Grabraum tatsächlich sich auch diese ganzen Grabmalereien anschauen und so ein bisschen erfahren, was denn die Geschichte von der Person war, die da begraben war. Und sowas finde ich super cool. Ich liebe es, mir Lore anzugucken, Bücher und so, sowas anzusehen. Und dann gibt es noch einen coolen Bosskampf. Es gibt noch unheimliche Kreaturen in dieser Höhle lauern. Es war eine rundum echt ziemlich coole Quest, finde ich. Die hat mir sehr gut gefallen. Klar, hatte jetzt nicht irgendwie eine schwere Entscheidung oder so, aber war einfach eine schön erzählte Quest mit eben auch ein bisschen Hintergrundgeschichte zu der ganzen Welt und so. Ja, das hat mir sehr gut gefallen.
Wird denn allgemein Lore in dieser Spielwelt auch immer mal wieder so rübergesprieselt, dass man die auch erleben kann? Dass man so ein bisschen Hintergrundwissen auch bekommt durch irgendwelche Dokumente, die man findet oder eben Inschriften?
Also ja, es gibt wohl echt viele, viele so Bücher zu finden. Also ich habe mit einer Questdesignerin geredet, die hat, glaube ich, gemeint, sie haben allein 30 Bücher mit irgendwelchen Sagen aus dieser Welt geschrieben. Also da gibt's sehr viel zu erfahren. Für mich ist das super, weil ich lese mir immer alles durch von sowas. Für Leute, die es ignorieren, ist es halt da. Ist halt, boah.
Aber cool. Holle, was hat dir denn besonders gefallen?
Ja, also ich habe da ja immer den Ansatz, ich kann nicht lesen, ich mache einfach. war besonders gefallen, also ich bin tatsächlich in diese Höhle auch gestolpert. Also ich habe Quest mit dem Bruder nicht gemacht, weil ich dachte, ich habe keine Zeit für den Blödsinn. Und bei mir lag dann Toter auch in dieser Höhle. Dann war das wohl der Bruder.
Wahrscheinlich.
Gehe ich jetzt mal von aus. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach cool, dass ich eine Welt erkunden kann und auch gar nicht weiß, was ich da eigentlich gerade mache. Und dann kommen da schwere Kämpfe und ich habe da einfach sehr viel an dem Gameplay auch. Ich habe auch einen Schatz gefunden, ich habe eine Schatzkarte gesucht, weil ich dachte, oh, da hinten auf der Map war ich noch nicht. Und normalerweise vergeht die Zeit ja nicht, solange ich nicht irgendwie eine Quest mit einer Entscheidung habe. Und dann dachte ich, ich gucke mich da noch ein bisschen um. Und dann habe ich da so einen übelst riesengroßen Bären gekillt. Das war ultra anstrengend. Also ich glaube, der schlimmste Fight, da war der Bossfight in der Höhle, war Kindergarten gegen.
Ja, der war erstaunlich leicht.
Ja, genau. Aber der Bär war extrem schwer, also auf schwer. Tatsächlich, da bin ich auch 3-4 Mal drin gestorben. Und das hat einfach super viel Spaß gemacht, da erkunden zu können und einfach alles Mögliche zu erleben. Also so super immersiv, einfach aus meiner Sicht her, so egal, was die Leute um mich rum halt erzählen, sodass ich halt einfach trotzdem diese Sachen mehr erleben kann, auch wenn ich es nur zufällig sehe und eigentlich gar keine Ahnung hatte von der Quest.
Jetzt hast du ja schon davon berichtet, Holler, dass du gestorben bist auch ab und an. Wird man irgendwie bestraft, wenn man stirbt?
Oh nee, ich glaube, man muss einfach neu laden. Also zum letzten Speicherpunkt.
Okay. Wie ist es denn, ihr habt jetzt beide schon so ein bisschen über dieses Zeitdruckgefühl geredet. Und es ist ja auch was, womit sie so ein bisschen werben, ne? Dass die Zeit weiterläuft in dem Spiel, je nachdem, was für eine Quest man macht, dass sie bei der Nebenquest zum Beispiel nicht weiterläuft, bei einer Hauptquest dann aber schon, dass man auch benachrichtigt wird, wenn jetzt die Zeit weiterläuft. Hattet ihr denn beim Prolog schon irgendwie ein Druckgefühl wegen diesem Zeitsystem oder auch irgendwie so ein bisschen FOMO?
Also es ist ja wirklich so, man kann in dem Prolog nicht alle Quests machen. Mich hat das eher motiviert tatsächlich. Ich dachte mir, ich würde jetzt gern einfach den Prolog nochmal spielen und alles anders machen. Und grundsätzlich bin ich auch jemand, also der eigentlich alles in dem Spiel machen will. Ich will eigentlich jede Quest erledigen, auf die beste Weise möglicherweise, ach, möglichst auch, und wirklich mir alles angucken und so. Aber das Gute ist ja, ich kann zumindest die Welt erkunden und mir wirklich alles anschauen, auch ohne die Quest. Und die Entwickler haben gemeint, man kann so 80% des Spiels erledigen, bevor dieses Zeitlimit abläuft. Das Spiel endet dann nicht, aber dann bekommt man vielleicht nicht so ein gutes Ende. Also bisher fand ich es noch nicht unangenehm, aber die Frage ist natürlich, wie das dann im gesamten Spiel ist, ob ich dann wirklich... Aber ich glaube, sie haben es schon ganz geschickt gemacht, weil man wirklich eben die Zeit nur läuft, also die Zeit vergeht nur, wenn man bestimmte Dialogoptionen auswählt, eine Quest abschließt, eine sehr mächtige Fähigkeit lernt. Also man hat nicht das Gefühl, man rennt jetzt durch die Welt und muss alles ganz schnell abrennen, damit man da hinkommt, weil solange man sich einfach nur durch die Welt bewegt, passiert ja nichts. Also FOMO ist da für mich, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem.
Ging es dir ähnlich, Holla?
Ja, würde ich auch sagen. Also man priorisiert halt eher so, was man denkt, was wichtig ist und wem man jetzt am ehesten hilft und wer einem am sympathischsten vielleicht auch ist, wem man helfen möchte. Finde ich eigentlich ganz cool. Also ich genieße tatsächlich Spiele sehr, die irgendwie nur so 20, 30 Stunden auch haben und dafür einfach geiles Gameplay, geile Story, als wenn Sachen so übertrieben aufgebläht und grindy sind, was auch geil sein kann. Ich finde den Zeitaspekt da eigentlich auch ganz cool, dass man sich einfach ein bisschen entscheidet und dann ja mit den Konsequenzen halt auch einfach leben muss und dass das halt einfach nicht nur so ein konsequenzloses Ding ist und ja, mach halt einfach mal.
Ich finde das Prinzip auch super cool, muss ich sagen. Und ich habe es ja am Anfang schon so ein bisschen erklärt. Viele Leute freuen sich auf dieses Spiel. Ich glaube, uns alle drei hier eingeschlossen. Aber es fliegt ja trotzdem so ein bisschen auch unter den Radar und ist in der großen Allgemeinheit noch nicht ganz so angekommen. Glaubt ihr, dass das unter anderem zum Beispiel auch an diesem Zeitdruckgefühl liegen kann, Tillmann?
Also ich glaube, sie hatten da auf jeden Fall Schwierigkeiten, das richtig rüberzubringen, weil die Leute haben nur gehört, okay, es gibt ein Zeitlimit, boah, gar keinen Bock, wenn ich durch die Welt renne und sehe, wie die Zeit runtergeht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, mit dem die dann auch zu kämpfen haben, dass sie das richtig rüberbringen. Ich hoffe, die Leute bekommen das alle noch mit, dass es nicht ganz so ist. Mhm. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass es auch so, wie es ist, wenn es die Leute verstehen, ein paar Leute es abschreckt.
Mhm. Holla, glaubst du denn, dass vielleicht sowas wie eine öffentliche Demo oder so helfen könnte?
Ja, entweder sowas oder halt einfach, das, wie gesagt, wenn das Verständnis gefördert wird, dass es halt einfach wirklich nur um so Quest-Sachen geht. Und ich glaube, dass, also gerade wenn sie da jetzt marketingmäßig dann am Ende nochmal ein bisschen was machen und auch gerade so Streams und sowas, wenn Streamer das spielen, glaube ich, das rüberbringen, dass das einfach eine coole Story ist zum Erleben und dass man da gar nicht so den Druck hat. Mhm. Dass es halt einfach nur sich alles wichtiger anfühlt tatsächlich.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben eine weitere Frage aus dem Chat, die ich ganz interessant finde, nämlich wie wirkte denn das Skillsystem oder das Leveln allgemein? War das belohnend oder wie habt ihr das wahrgenommen, wenn ihr denn schon in diesem Prolog was davon sehen konntet, Tillmann?
Also ich habe jetzt noch nicht viele Skills gelernt. Was ich ein bisschen schade finde, aber was jetzt auch für mich okay ist, ist, dass es relativ viele Skills gibt, die nur sind, okay, du machst 10% Schaden mehr mit Schwertern, du hast 10% mehr Ausdauer und so weiter. Es gibt aber auch schon einige Fähigkeiten, also wirklich aktive Fähigkeiten, die man dann lernen kann und die klingen zum Teil auch ganz cool. Als Vampir kann man später die Zeit verlangsamen, man kann irgendwie Leute hypnotisieren, man kann Leute explodieren lassen, auch ganz lustig. Und das klingt schon alles ganz spannend und belohnend. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es sinnvoll ist, ist, dass doch einige Skills, stärkere Skills vor allem auch Zeit kosten beim Lernen. Und das ist was, ich würde schon gern halt einen Skill erstmal ausprobieren, ein bisschen damit rumexperimentieren vielleicht. Und vielleicht auch möglichst viele Skills lernen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das dann auch hinter dieser Zeitschranke, dass ich quasi sagen muss, okay, ich habe keine Zeit mehr, diesen Skill zu lernen. Oder ich muss mich entscheiden, dazwischen einen Skill zu lernen und eine Quest zu machen. Das finde ich nicht unbedingt sinnvoll, aber vielleicht fühlt sich das dann im Spiel dann doch richtig an.
Wie ist es bei dir,
Rolle? Ja, ich glaube, da kann man auch so ein bisschen damit arbeiten, dass man es speichert, lernt, einmal ein bisschen ausprobiert und dann wieder zum Safe zurückgeht. So ein bisschen Safe-Scrumming ist ja diesem guten RPG auch einfach sehr bewusst gewählt. Ansonsten, ich fand es eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von ultra vielen verschiedenen Skills. Also ich bin da plain and simple, gib mir einen guten Parry und eine Dodge Roll und ich bin da sehr zufrieden. Ich habe tatsächlich auch hauptsächlich auf HP erstmal gelevelt, weil ich dachte so, ja, sterben kannst du mit mehr HP halt eh weniger. Was ich ganz cool fand, ist, dass du mittlere Rüstungen mit einem Malus zum Beispiel nur tragen kannst. Ich weiß nicht, ob das mit Waffenspäne auch so ist, aber dass man das eben auch skillen muss, dass man die eben effizient nutzen kann, die Sachen. Vielleicht ganz geil.
Ja, das ist cool.
Wie habt ihr das wahrgenommen? Man kann sich ja zum Beispiel auch als Wolf verwandeln und so und schneller rennen. Wie war das?
Das hatte ich noch nicht freigeschaltet, leider.
Ja, nicht.
Oh, dann ist ja statt dem
Pferd quasi. Also man kann kein Pferd haben, aber dafür kann man sich in einen Wolf verwandeln. Und als Mensch kann man auch einen Zauber benutzen, mit dem man schneller wird.
Ich bin gespannt. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über die Welt geredet und auch da nochmal, man kommt leider bei diesem Spiel nicht so ganz um diesen Witcher 3 Vergleich rum, weil da eben auch schon auch Leute dahinter sitzen, die eben auch in Witcher 3 beteiligt waren. Wie war denn allgemein dieser Open World gestaltet? Also ist es da ähnlich wie bei Witcher 3, dass wir ganz viele verschiedene Gebiete haben, also so ein verschneites Skellige mit Inseln zum Beispiel und dann irgendwelche Sumpfgebiete, dann wieder bunte Wälder? Wie ist das? Also wie viele Regionen haben wir in diesem Spiel? Konntet ihr da was im Prolog sehen, Tillmann?
Also ich habe mir mal die Weltkarte angeguckt. Es sind 10 Regionen, inklusive dem Anfangsdorf, wo der Prolog stattfindet und der Hauptstadt. Und ich glaube, es wird nicht super abwechslungsreich. Es gibt halt sowas wie dieses Dorf, wo man ein paar Felder außenrum hat und Wälder und dann gibt es Sümpfe und vielleicht noch ein bisschen gebirgigere Regionen. Aber es ist halt wirklich in diesem einen Tal spielt es nur und da ist natürlich jetzt nicht irgendwie plötzlich Platz für ein Dschungelgebiet oder ein Eisgebiet. Also super abwechslungsreich wird es da nicht und ich glaube, die Welt wirkt jetzt auf mich auch nicht super riesig, was ja nichts Schlechtes sein muss. Und es ist, glaube ich, und es gibt halt auch wirklich nur diese große Stadt und so ein paar kleine Dörfer. Es gibt noch irgendwo ein Kloster. Also da sind jetzt nicht irgendwie wie in Skyrim 5 Hauptstädte und 20 Dörfer oder so. Es ist schon alles ein bisschen kompakter, habe ich das Gefühl.
Ja, ich hätte es auch eher so ein bisschen mit Kingdom Come Deliverance an der Stelle auch verglichen.
Mhm. Fehlt dir da irgendwie eine Form von Abwechslung, Holla?
Nö, gar nicht. Ich finde es tatsächlich eher nervig, wenn Spiele so alle möglichen Gebiete abdecken, so eine Wüste, ein Dschungel, ein Eisgebiet, wo ich mir denke, das ist komplett unlogisch. So, ich meine, gib mir ein bisschen Schnee auf einem Berg, weil es darum kalt ist und ansonsten ein bisschen Wald und Sümpfe ist auch noch okay, aber ich finde das sehr unimmersiv tatsächlich, wenn Spieler einfach alles haben wollen und alle möglichen Sachen abdecken wollen und da bin ich lieber in so einem geschlossenen System drin, was mir irgendwie das Gefühl gibt, dass das echt sein könnte.
Es funktioniert in Kingdom Come ja auch super. Das hat ja auch keine unterschiedlichen Biome, aber es ist eine der geilsten Open Worlds, die ich je gespielt habe, ehrlich gesagt. Also.
Wir haben aus dem Chat auch wieder eine interessante Frage, nämlich kann man denn auch nur als Mensch oder Vampir spielen?
Also ich glaube, man könnte, wie ist denn das? Verwandelt man sich bei Nacht automatisch in den Vampir? Ich glaube schon. Also man kann natürlich sagen, man nutzt diese Vampirkräfte nicht. Das kann man, glaube ich, schon sagen, dass man sagt, okay, ich kämpfe auch nachts halt nur mit dem Schwert und sauge niemandem das Blut aus. Das Problem ist, als Vampir heilst du dich nur durch Blut. Das heißt, wenn du halt sagst, ich will kein Vampir sein, dann bist du halt nachts, dann solltest du vielleicht nachts einfach nicht kämpfen. Ich weiß es nicht. Ich meine, dass die Entwickler zumindest auch mal angedeutet haben, dass das auch storymäßig einen Unterschied machen kann, wie sehr man sich jetzt auf seine Vampirseite einlässt. Aber ob man jetzt wirklich sagen kann, ich lehne dieses Vampirische komplett ab, wird, glaube ich, schwierig zumindest.
Ich glaube, man kann es so ein bisschen eher so spielen, dass man mehr so Sidequests als Vampir macht und die Mainquests vielleicht als Mensch, sodass man sich dahingehend irgendwie entscheidet. Also ich meine, auf der Gamescom in der Preview hieß es damals, dass man die Quests halt einfach alle als Vampir oder als Mensch abschließen kann und je nachdem, wie man sie abschließt, funktioniert es dann am Ende auch einfach ein bisschen anders und hat eben andere Konsequenzen für einen.
Ja, das Problem ist halt, dass man auch, also es wird halt irgendwann Nacht hier, wenn die Zeit vergeht und damit die Zeit, damit so wieder Tag geht, muss man ja auch irgendwas machen. Also klar, man kann natürlich nachts nur skillen und dann, ach, keine Ahnung.
Wenn ihr wollt, dass wir, wenn das Spiel raus ist, alles Mögliche ausprobieren als Mensch oder Vampir, dann gebt uns gerne Bescheid.
Einfach einen Challenge-Run machen.
So dämlich. Aber es ist auf jeden Fall ja so, je nachdem, wie man sich entscheidet, als Vampir und auch als Mensch, reagieren die Menschen natürlich anders auf einen, oder Holla?
Ja, genau. Also je nachdem, wie man sich verhält. Also ob man auch nett zu jemandem ist oder ob man nur so tut, als wäre man nett oder eigentlich jemanden anlügt und ob der das halt merkt oder nicht. Es kann alles Konsequenzen haben, es kann alles auch keine haben. Also man weiß es nicht, weil man weiß ja nie, ob derjenige das rausfindet oder nicht, was man da gerade tut oder mit ihm macht. Ne?
Könntet ihr beide euch denn vorstellen, ich meine, im ersten Run wird man das wahrscheinlich nicht machen, aber es ist ja ähnlich wie bei so einem Spiel wie Until Dawn, wo man dann auch irgendwann einfach sich dazu entscheidet, einen Run zu machen, wo man alle umbringt, einen Run zu machen, wo man alle versucht, lebendig durchzubringen. Könntet ihr beide euch vorstellen, dass ihr bei Blood of Dawnwalker vielleicht auch einen Run macht, wo ihr komplett böse seid und den anderen, wo ihr euch dann nur gut entscheidet? Tillmann?
Ich kann keine bösen Runs. Das ist mir nicht möglich. Ich kann nicht dem NPC ins Gesicht schauen und sagen, hey, ich erschlag dich jetzt grundlos. Ich bin immer lieb. Vielleicht lege ich es ja mit The Blood of Dawnwalker ab, aber ich glaube nicht.
Ist es bei dir, Holla?
Ich tue mir da auch schwer. Also ich bin da immer so ein Mischmasch, so Aktionen und Reaktionen des Mensch eher. Also wenn jemand scheiße zu mir ist, dann haue ich ihm halt aufs Maul. Habe ich auch gar kein Problem damit.
Ja, das ist aber auch fair, das ist ja nicht böse.
Ja, richtig. Also ich kann mir da, glaube ich, eher vorstellen, statt dass ich irgendwie so storymäßig Runs mache, so dass ich das eher challenging halt spiele, einmal so auf schwer, einmal auf Duelland, sodass man halt gar nicht mehr sieht, wo Leute schlagen und sowas und vielleicht auch nur Death Run oder sowas. Ja, mal gucken, was das so bis hergibt.
Wir werden sehen, sobald das Spiel dann in ein paar Monaten ja schon rauskommt. Wir haben auch noch eine weitere Frage im Chat. Und Tillmann, du meintest ja auch, dass du mit ein paar der Sprecher reden konntest bei diesem Event.
Mit dem von Cohen, genau. Mit dem deutschen Sprecher von Cohen konnte ich.
Wie war denn die deutsche Vertonung? Konntest du jetzt den Prolog auf deutscher Vertonung auch spielen?
Ja,
oder war es
ja
auf Englisch?
Ich habe das auch auf Deutsch gespielt. Mhm. Ich finde der Hauptcharakter Cohen ist super vertont. Bei manchen von den Kindern, also man hat einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester, die fand ich jetzt stellenweise nicht so überzeugend. Ich meine, bei Kindern ist das natürlich auch immer schwierig, muss man dazu sagen. Ich habe auch von anderen gehört, die sagten, die englische Vertonung sei sehr viel besser. Mhm. Also wenn euch das nicht so wichtig ist, das ist dann vielleicht eine Option, falls euch die deutsche nicht gefällt. Aber ja, also die Hauptfigur Cohen finde ich gut. Die anderen gewischt.
Wie ist es bei dir, Holla?
Ja, ich fand es auf jeden Fall in Ordnung. Also es war jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. Also Cohen hat sich wirklich gut angehört und auch die Love Interest, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, war auch, glaube ich, ganz gut vertont, so vom Feeling her, was dann auch wieder ein Charakter ist, der dann auch längerfristig einfach dabei ist. Von der Familie hat man wenig bis jetzt gehört, aber es war jetzt halt auch nicht schlecht. Aber okay.
Bevor wir jetzt langsam aber sicher zum Fazit kommen, gibt es denn noch irgendwas, was ihr unbedingt erwähnen möchtet? Tillmann, ich will unbedingt noch die Story hören von dem Kumpel, dem du irgendwas angetan hast.
Ach ja, das. Also das Problem ist, ich habe ja gesagt, man kann sich als Vampir nur mit Blut heilen. Und das Problem ist, wenn man halt zu viel Gesundheit verliert, wie hier gerade im Video, und dann mit einem freundlichen NPC spricht, dann hat man manchmal einfach sehr viel Hunger oder Durst, je nachdem. Und dann blitzen manchmal so bei den Dialogoptionen, blitzt dann manchmal auf irgendwie so, keine Ahnung, den Hunger befriedigen oder so. Ich weiß nicht, was da genau dran steht. Ja. Und wenn man tatsächlich zu low ist, wenn die Gesundheit zu niedrig ist, dann kann es sein, dass man im Dialog irgendwann nur noch die Option hat, die Person zu essen oder hier altes Blut auszusaugen. Und ich habe mit meinem besten Freund geredet, also Cohens besten Freund.
Danke für die Ergänzung.
In-game. Und naja, ich habe nicht auf meine Lebensleiste geschaut und dann hat er den halt
freundlich liebkosen. Same. Quasi.
Ist dir das gleiche, ich wollte sie nur vor dem Feuer retten, nicht?
Ja.
Ich hatte nichts Böses im Sinn.
Ich verstehe das. Ich habe ihn auch, ich habe ihn so nett da rausgebeten und habe gesagt, vertrau mir.
Ja, das war richtig schlimm. Das wäre ein richtiger Neulademoment gewesen, aber hatte keine Zeit.
Ja. Ich fühle das.
Also dir ist genau das Gleiche passiert, oder quasi?
Ja. Es war dann so, hey, wir reden jetzt miteinander. Oh, also vielleicht reden wir doch nicht mehr so viel.
Nie wieder eigentlich.
Ups. Hatte großen Hunger.
Ja, da macht man auch einfach nichts, ne? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist
nicht
oder
da.
So. Ja, genau. Nikas ist nicht da gewesen. Gab's dir noch irgendwas, was du unbedingt erwähnen willst, Toller, über das wir noch nicht geredet haben? Egal ob positiv oder negativ.
Oh, ich bin ein bisschen gespannt, wie das später mit Loot wird. Ich fand, man hat super viel Loot bekommen. So überall konnte man alles mögliche looten. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Händler gefunden. Also es gab so den Schmied oder so, aber mit dem habe ich jetzt nicht irgendwie gehandelt und mich damit auch jetzt nicht großartig beschäftigt. Aber wie dann die Progression mit Geld und Loot und was man so besitzt und sowas und ob es ein Wirtschaftssystem irgendwie dahinter gibt oder so, was ja jetzt zum Beispiel ein Gothic Remake gemacht hat, dass Händler jetzt nicht mehr so super viel kaufen. Ob es da irgendwie was gibt, also da bin ich sehr gespannt.
Also ich habe dem Schmied sein gesamtes Inventar abgekauft. Also der war sehr empfänglich gegenüber meinen Waren. Also man findet wirklich, also wenn man so einen Lootfinger hat, dann kann man in diesem Prolog sehr, sehr schnell sehr viel Geld ansammeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht balancen sie da auch noch ein bisschen oder vielleicht ist halt in dem Prolog einfach nur alles sehr günstig oder so, ich weiß es nicht. Aber das ging schon relativ schnell. Also ich loote ja auch gerne, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich finde es auch schön, dass man richtig viel krasses Zeug findet, aber es ist vielleicht doch ein bisschen overtuned.
Ja, es hat sich auch niemand Sorgen um seine Sachen gemacht, wenn die auf einmal weg waren oder so. Das war einfach in meiner Tasche.
Machst du nichts einfach. Gibt es denn ein Gewichtslimit im Inventar?
Denke schon, aber ich kann es jetzt gerade nicht mit absoluter Sicherheit beantworten.
Also ich habe alles mitgenommen und ich habe davon nichts gemerkt.
Also ich glaube, es ist sehr hoch. Ich glaube, ich erinnere mich, glaube ich, dass ich irgendwann, ich dachte mir so, oh Gott, ich habe sau viel Zeug mitgenommen. Dann war ich irgendwie bei 50 von 300, also geht schon noch was. Coin ist stark.
Ja, also Slots oder Gewicht weiß ich auch nicht.
Was sind denn jetzt noch offene Fragen, die ihr nach diesem Anspiel-Event habt, die wahrscheinlich erst zum Full-Release beantwortet werden, Tillmann?
Also es gibt für mich zwei große Fragen, glaube ich. Das eine ist die Open World, weil von der habe ich halt fast nichts gesehen. Da hoffe ich ein bisschen, dass sie nicht nur, also dass sie wirklich, wie sie versprochen haben oder wie sie sagen, dass sie wirklich halt auf Storys setzen und man wirklich überall coole Geschichten findet und nicht nur, weil was man auch schon im Gameplay gesehen hat, ist, dass es auch einfach so Aktivitäten gibt, wo man einfach ein Soldatencamp ausräumt und den Blutvorrat von denen zerstört. Und ich hoffe, dass es halt nicht zu viel davon gibt, sondern wirklich überall auch kleine Quests und Geschichten. Und dass es halt wirklich die Welt gut gefüllt ist. Das ist so eine Sorge noch von mir. Und die zweite Sache ist diese ganze Geschichte, also die Story, weil man ja wirklich diese modulare Story hat. Also du kannst, wenn du krass drauf bist, das werden safe irgendwelche Leute auch nach Release machen, kannst du quasi nach dem Produkt direkt zum Endboss marschieren und versuchen, den zu bekämpfen. Mit geringen Aufsichtschancen, Erfolgschancen. Aber dadurch, dass man halt wirklich alles mehr oder weniger optional ist in diesem Spiel, hoffe ich, dass halt trotzdem irgendwie eine coole Story entstehen kann bei dem individuellen Weg, den man dann einschlägt und dass es nicht alles wie so einzelne Storystücke wirkt, die dann irgendwie lose zusammenhängen. Und das finde ich, das wird, glaube ich, echt schwer, das richtig hinzubekommen. Und ich hoffe, das packen die.
Was hast du noch für offene Fragen, Holla?
Ah ja, die Größe der Open World hat auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das nicht zu groß wird. Ich hoffe, dass es nicht leer wird. Ich habe online nicht viel von der Open World gesehen. Was mich tatsächlich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass das Erste, was du tust, wenn du in der Open World bist, du kletterst einen Turm hoch. Da kriege ich Angstzustände, wenn ich nicht.
Aber du kletterst ihn nicht hoch, du läufst ihn hoch, weil du ein Vampir bist.
Das ist richtig.
Ja, Also es ist schon ganz cool gewesen, aber ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie so ein Theme ist, für 10 Gebiete 10 Türme hochzuklettern. Das wäre schrecklich. Also das ist so ein bisschen der Angst und dass es halt einfach ein bisschen leer wird, aber ich hoffe einfach, dass sie das gut balancen und dass das auch irgendwie nicht zu voll von Gegnern wird, nicht zu leer von Gegnern wird, dass sich das einfach gut anfühlt. So.
Jetzt
das wäre so mein Wunsch.
Verstehe ich. Du bist ja jemand, die gerne doch auch mal tryhardet, hast du ja heute auch schon gesagt. Könntest du dir vorstellen, dass du eine von diesen Personen sein wirst, die direkt auf die Burg einfach reinmarschiert und mal so einen Run probiert?
Also man kämpft ja schon mal so ansatzweise gegen den Endgegner, so glaube ich zumindest, im Prolog. Und ich muss sagen, ich habe komplett aufs Maul bekommen. Schwer. Also ich habe wirklich gar keine Chance. Ich habe dem nicht einen einzigen Damage gemacht. Ich weiß es wirklich nicht. So als Challenge fände ich es schon ganz cool, das mal zu probieren, auch einfach mal einen Tag lang oder so. Aber ich glaube, das ist schon sehr schwer.
Ja, glaube ich auch. Du wirst das Spiel aber ja wahrscheinlich zu Release spielen dann, oder? Bei dir auf dem Kanal.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, Leute, schaut unbedingt bei Holla die Waldfee auf Twitch vorbei. Da könnt ihr dann herausfinden, ob sie vielleicht irgendwann so einen Run machen wird. Wir werden sehen. Wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen darüber eben geredet in diesem Talk, dass das Spiel gerade unter den Radar fällt. Die Entwickler Rebel Wolves haben ja aber schon angekündigt, dass Blood of Dawnwalker eine mehrteilige Reihe sein soll. Tillmann, glaubst du denn, dass Blood of Dawnwalker gut ankommen wird? Beziehungsweise was hältst du denn davon, dass sie jetzt direkt eben eine Reihe angekündigt haben, obwohl das erste Spiel noch nicht mal draußen ist?
Ich beneide sie um ihr Selbstbewusstsein. Also ich finde es wirklich, also ich war sehr überrascht, als sie das so gesagt haben. Ach übrigens, wir machen da eine ganze Reihe raus, die Coen-Saga, 20 Teile, nein. Sie haben noch nichts Genaueres gesagt, aber in einer Zeit, wo dauernd Spielestudios schließen und auch relativ erfolgreiche Titel, dann ist nach 2 Wochen heißt, ach übrigens, und das Studio wird jetzt aufgelöst, so gefühlt. Vielleicht haben sie sehr gute Zusagen von ihrem Publisher bekommen, ich weiß es nicht. Ich finde es cool, dass sie sagen, sie vertrauen ihrem eigenen Spiel so sehr. Sie wissen, was sie haben. Sie sagen, das wird geil, die Leute werden es mögen und wir machen noch mehr davon. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass sie tatsächlich auch verschiedene Zeitstufen dann machen wollen. Also sie wollen auch irgendwann in der Moderne ankommen. Da gab es auch einen Trailer, wo man Coen in New York sieht und so. Ist natürlich ihr Ding. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Was war der zweite Teil der Frage?
Ich habe selber vergessen, was jetzt hattest du eine Frage.
Also.
Nee, es ging darum eben, dass die ja schon eine mehrteilige Reihe jetzt angekündigt haben.
Du hast gefragt, ob du glaubst, dass das Spiel gut ankommt.
Genau, das war meine Frage.
Ich glaube, die Leute, die das Spiel spielen werden, die wissen, was das Spiel ist und die es spielen werden, denen wird es gefallen. Also klar, wenn das Ding storytechnisch irgendwie mega auf die Nase fällt oder die Open World irgendwie total langweilig und leer ist, dann kann das natürlich noch schief gehen, aber das, was ich bisher gesehen habe, hat mich überzeugt und ich glaube, das wird die Leute überzeugen, die wissen, worauf sie sich einlassen.
Sie würden ja ganz gerne in dieser mehrteiligen Reihe Owen durch die Jahrhunderte quasi schicken, haben sie ja gesagt. Holla, gibt es denn irgendein Setting, was du dir wünschen würdest, mit Owen zu erkunden?
Also wir sind jetzt im 14. Jahrhundert, ne? Das heißt, geht nur aufwärts, nicht abwärts. Also Dinos sind nicht möglich, schade.
Vielleicht, man weiß es ja nicht.
Ich mag Piraten. So, als Pirat wäre, glaube ich, ganz witzig.
So, Owen, ja, okay.
Ich glaube, sie haben halt gute Chancen, wenn sie das Ding vom Market kriegen, wenn die ersten Leute sagen, so Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist geil. Ich glaube, sie haben gute Chancen, weil sie halt eben nicht nur eine gute Story haben, sondern halt auch wirklich sehr solides Gameplay. In Story-Games tatsächlich fehlt. Also es ist mehr so diese Balance aus guter Story und gutem Kampfsystem, gutem Gameplay ist wirklich selten. Also Kingdom Come Deliverance 2 hat es zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Da würde ich es von der Balance her in die Richtung eher schicken, tatsächlich. Und ich glaube, dass es da halt einfach zwei verschiedene Spielerschaften abholen könnte.
Jetzt habe ich noch 2 wichtige Fragen am Ende. Eine kam von unserer Regie und die fand ich so lustig, dass ich sie euch jetzt stellen muss. Gibt es verschiedene Blutgruppen in Blood of Dawnwalker?
Nicht, dass ich wüsste. Ich fürchte leider nicht.
Es wäre schon cool, wenn man irgendwie verschiedene Blutgruppen hätte und es wirkt sich dann irgendwie aus, dass Owen irgendwie
stirbt,
dann
wenn man das
Probleme
falsche
hat.
Blut
ja, genau. Ähnlich wie am Anfang diese Dame, wo ihr das falsche Kraut reingemacht habt, ne?
Ja.
Ich meine ja nur.
Vielleicht ist das in der höchsten Schwierigkeit so, dass man immer erst fragen muss, bevor man jemandem das Blut aussagt, Entschuldigung, welche Blutgruppe haben Sie eigentlich?
Also ich glaube, man kann als vampirischer Veganer auch leben, indem man nur Ziegenböcke und Ratten aussaugt.
Das klingt nicht sehr vegan.
Naja, also vegan im Sinne von Menschen halt.
Aber ja, das geht, glaube ich.
Das ist ein guter Hinweis, aber das finde ich interessant. Mhm. Und zweite wichtige Frage, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber geredet, können wir vielleicht ganz kurz ein paar Minütchen machen. Sounddesign war ja bei Witcher 3 zum Beispiel auch super wichtig. Habt ihr jetzt beim Prolog schon herausgefunden, dass es ein Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es etwas Entsprechendes gegeben hätte.
Also nicht so krass Ikonisches so erstmal, aber die Musik war schon sehr cool. Also
ich
die hat sich schon auch sehr
cool.
gut angefunden. Ja. Ja.
Ich hatte
also
das
die,
da auch...
die
Entschuldigung.
Ja, alles gut. Nee, also die ganzen, sie haben auch super viele Instrumente aus den ältesten Zeiten, die sie nachrepliegt haben, nachgebaut und machen damit tatsächlich auch ihr Sounddesign und haben das komponiert und so. Und wir haben tatsächlich auch die Band live spielen hören im Event. War schon sehr, sehr cool.
Du wolltest auch noch was sagen, Tim?
Ich wollte nur sagen, nach dem ersten Event hatte ich das Main-Theme auch wirklich sehr lange als Ohrwurm. Also immerhin.
Das bedeutet schon mal Gutes, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für diese tolle Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwas vergessen? Brennt euch noch was auf der Zunge?
Nee.
Das ist doch mal ein gutes letztes Wort für diesen Talk. Vielen Dank, Holler, dass du dabei warst. Wenn ihr diesen Talk jetzt im Nachhinein anhört oder auch hier noch im Twitch-Chat seid, dann checkt auf jeden Fall sehr gerne Hollers Kanäle aus. Holler die Waldfee auf Twitch oder Holler die Zweitfee. Du hast ja auch einen zweiten Account auf Twitch. Könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Wichtig und richtig. Und ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne Tillmanns Preview auf gamestar.de lesen, wenn ihr nochmal Bock habt, einen ausführlichen Artikel dazu zu lesen. Und vielleicht treffen wir uns ja in dieser Runde wieder zu Release des Spiels und quatschen nochmal über unsere Eindrücke. Ich würde mich freuen.
Ich wäre dabei.
Yippie. Ja, gerne.
Dann Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Talk. Ciao!